ARD.
Dass er gerne fliegt, das habe ich ja gewusst, unser Bundeskanzler Friedrich Merz. Aber dass er jetzt auch gerne auf Eisbären schießt und süße Robben killt, das ist mir neu.
Ja, das kannst du aber auch mal direkt wieder vergessen, denn das stimmt tatsächlich überhaupt nicht.
Nun ja, ich könnte jetzt sagen, aber ich habe es doch gesehen, und zwar im Toronto Journal, einer Zeitung aus Kanada. Da hat er tatsächlich da gestanden mit seinem Gewehr. Aber die Bilder, die scheinen zu lügen. Aber das weiß ich inzwischen sogar, denn irgendwas hat da nicht gestimmt.
Ja, tatsächlich. Also es hat ein bisschen was gestimmt, und zwar, dass Merz in Kanada war. Der war da auf dem G7-Gipfel, also das ist Realität. Aber er hat keine Waffe gezogen und er hat auch keine Robben gejagt. Das hat nämlich offenbar eine russische Propagandaorganisation erfunden und dann daraufhin ins Netz gestellt.
Aber immerhin so aufwendig haben die das gemacht, dass die Geschichte in den sozialen Medien viral gegangen ist und sogar die Bundesregierung sich genötigt sah, ein bisschen zu dementieren.
Ja, und dabei muss man sagen, hätte eigentlich eine kurze Überprüfung schon gereicht, um zu sehen, diese Zeitung, die da zitiert wurde auf Social Media, das Toronto Journal, das gibt es überhaupt nicht. Die als Urheber genannten Journalisten wiederum gibt es aber schon, aber die haben eben diese Artikel nie verfasst.
Und um die ganze Sache noch etwas komplizierter und verwirrender zu machen, dahinter soll eine Organisation stecken, die den ziemlich kriegerischen und auch ein bisschen geheimnisvollen Namen Storm 1516 oder Sturm 1516 trägt.
Ja, und das sei eben eine Propagandaorganisation, die im Auftrag des Kreml Desinformation verbreitet und, das muss man sagen, sich da gar nicht so blöd anstellt.
Das ist ja eigentlich wie geschaffen, für unsere Sommerferienzeit journalistisch betrachtet, wo ja selbst angebliche schottische Seeschlangen, Krokodile und gefährliche Stechmücken immer wieder hervorgekramt werden.
Ja, und darum fragen wir uns heute: Fake News fürs Sommerloch, Kreml-Propaganda auf Hochtouren. Ich bin Katja Hackmann.
Und ich heiße Thomas Biemisdörfer. Eingeladen zu diesem Thema haben wir uns den Geschäftsführer der Internetplattform Decoder, das ist Anton Himmelsbach. Hallo.
Hallo.
Können Sie mal ganz kurz sagen, nicht jeder kennt Sie, obwohl Sie schon 2 Grimme-Preise bekommen haben. Was genau ist denn Decoder eigentlich?
Ja, 2 Grimme Online Awards haben wir bekommen, 2016 und 2021. Und im vergangenen Jahr waren wir nochmal dafür nominiert. Decoder.org gibt es jetzt seit knapp 10 Jahren. Wir sind ein gemeinnütziges und teilweise spendenfinanziertes Online-Medium und haben unter anderem diese Preise einerseits dafür bekommen, weil wir den deutschen Russland- und Belarus-Diskurs um die Stimmen aus den Ländern selbst bereichern und andererseits, weil wir auch die wissenschaftliche Expertise zu Russland und Belarus dem breiten Publikum öffnen. Also unser Ansatz besteht halt darin, unabhängigen russischen, belarussischen und neuerdings auch ukrainischen Journalismus ins Deutsche zu übersetzen und diese übersetzten Artikel nicht einfach so in übersetzter Form auf die Seite zu stellen, sondern auch mit wissenschaftlichen Inhalten zu kontextualisieren.
Das heißt, runtergebrochen, Sie kennen sich wirklich sehr gut aus mit der Medienlandschaft in Russland und in Belarus, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Das ist unser täglich Brot. Und tatsächlich ist es auch so, dass die unabhängigen Journalistinnen und Medien in Russland unter Putin seit 2000, seit dem Machtantritt, nie leicht hatten. Also es gab immer Verfolgung. Seit dem Beginn der russischen Vollinvasion existiert in dem Land allerdings überhaupt keine Pressefreiheit mehr. Die meisten unabhängigen Medien sind entweder als ausländischer Agent stigmatisiert oder als eine sogenannte unerwünschte Organisation. Auch wir, der Decoder, wurde vergangenes Jahr zu einer unerwünschten Organisation in Russland erklärt, angeblich, weil wir Zwietracht in Russland sehen würden. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm und nur noch ganz, ganz wenige unabhängige Journalistinnen sind im Land selbst. Die meisten sind geflüchtet und sind im Exil und deswegen sprechen wir heute eigentlich nur noch von Exilmedien.
Überrascht Sie diese jetzt doch wieder intensivierte propagandistische Tätigkeit aus diesem Land? Ich meine, die Attacke gegen unseren Kanzler war ja nur sozusagen eine Spitze vom Eisberg. Das ist ja jetzt nicht das Einzige, worüber wir reden könnten heute.
Ja, in der Tat. Also das ist absolut nicht überraschend. Also zentral für die russische Propaganda, seitdem die Propaganda wirklich so massiv gemacht wird, ist die Verbreitung von Feindbildern und das passt sehr, sehr gut rein. Und die Frage, wann der Kreml angefangen hat, diese Feindbilder, also antiwestliche Feindbilder zu verbreiten, ist nicht ganz klar. Also manche sehen den Startschuss im Jahr 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als Putin damals da die Hegemonialbestrebung der USA damals gegeißelt hat. Die anderen glauben, dass diese Kontinuität, die anti-westliche Feindbild-Kontinuität erst 2011, 2012 Einzug gehalten hat, als damals in Russland diese massiven Protestwellen stattgefunden haben mit hunderttausenden Menschen, die auf die Straße gegangen sind und gegen Machtmissbrauch und Wahlfälschung demonstriert hatten. Da hatte Kreml da angefangen, hinter diesen Massenprotesten da die USA zu sehen und den Westen, und diese Protestwelle sei ein Ergebnis des US-amerikanischen Einflusses, hieß es da. Und seitdem sehen wir wirklich so eine wirklich unverbrüchliche Kontinuität. Die Staatspropaganda stellt Russland zunehmend als eine belagerte Festung da, der Westen kreise Russland so systematisch ein, Stichwort NATO-Osterweiterung, was vorher nie Thema gewesen ist, vor 2007. Mhm. Und auch der Westen habe in Russland seine sogenannten ausländischen Agenten, die alle zusammen wollen dann Russland ausplündern, die Russen verknechten. Also das ist im Grunde eine Verschwörungserzählung, die da erzählt wird, mit dem Westen als dem Feindbild. Und für viele Wissenschaftlerinnen bildet dieses Feindbild Westen auch die zentrale Legitimitätsbasis des Regimes. Das Regime Putin legitimiert sich also spätestens seit 2011 zunehmend über das Feindbild Westen. Also in dieser Erzählung führt Russland auch einen Verteidigungskrieg gegen den Westen, so heißt das ja in der russischen Propaganda. Die sogenannte Spezialoperation, die Russland jetzt in der Ukraine führt, sei ein Verteidigungskrieg gegen den Westen. Und das ist eigentlich nur noch so die logische Folge dieser Lesart, in der das Feindbild immer wieder zentral ist. Ja.
Bevor wir jetzt gleich nochmal tiefer einsteigen in diese Falschbehauptung bezogen auf Merz, können Sie vielleicht einmal noch ganz kurz erklären, wer sich jetzt hinter der vorhin auch schon erwähnten Gruppierung Storm 1516 versteckt?
Ja, Storm 1516 ist der Spitzname einer Desinformationskampagne, die mindestens seit 23 aktiv ist und laut Recherchen vor allem von korrektiv.org Verbindung zu russischen Geheimdiensten hat. Wahrscheinlich steckt der GRU dahinter, das ist der Militärgeheimdienst Russlands, und die Ursprünge der Gruppe liegen in den Strukturen von Jewgeni Prigozhin, der Chef der Söldnergruppe Wagner, der vor knapp 2 Jahren bei einem Flugzeugabschuss umgekommen ist und vorher auch diese Trollfabrik geleitet hat. Also die Strukturen sind dort zu finden. Und man hat diese Gruppierung, die Einflussoperation Storm 1516, schon im vergangenen Jahr festgemacht in den USA, wo sie unter anderem die demokratische Präsidentschaftskandidatin attackiert hatten. Und in Deutschland ist es ab dem Sommer 24 wurden dann Falschnachrichten produziert. Damals entstanden so die ersten Fake-Nachrichtenseiten, also Nachrichtenseiten, die es eigentlich gar nicht gibt. Und ab November, als die Neuwahlen in Deutschland verkündet worden sind, nahm diese Operation dann systematisch an Fahrt auf. Und da hat sie sich systematisch auf Deutschland fokussiert. Da wurden laut Korrektiv knapp 100 solcher Fake-Domains eingerichtet, und sie tragen natürlich immer so unverfängliche Titel. Sie haben jetzt von Toronto Journal gesprochen, es gibt aber sowas wie Unabhängigen Nachrichtendienst und Berliner Wochenzeitung und so. Und alle diese Fake-Nachrichtenseiten, es wurden knapp 100 festgestellt, es dürften auch mehr sein, die verbreiten halt Desinformationen und die benutzen dabei sehr stark künstliche Intelligenz und Deepfakes. Und was auch wichtig ist, dass diese Nachrichten auch von pro-russischen Influencern verbreitet werden. Und nach dem Wahlkampf, wo sie wirklich sehr, sehr aktiv gewesen ist, diese Kampagne läuft jetzt einfach weiter. Und das ist jetzt, was wir sehen. Also was Merz jetzt da angeblich in Kanada gemacht hat, das ist jetzt nur wirklich die Spitze des Eisbergs.
Erstaunlich ist ja schon, dass da mit extrem hohem, sage ich jetzt mal als Laie, was das angeht, KI-Aufwand gearbeitet wird. Wenn man sich jetzt nicht wirklich ernstlich mal bemüht, auf den ersten Blick sieht man da wirklich reale Bilder.
Ja, klar, das wird eher zunehmen, glaube ich. Also, dass es dann noch authentischer wirkt irgendwann und dass man diesen Unterschied zwischen wahr und falsch immer mehr verwischt wird.
Sie haben ja gerade auch schon einige Kampagnen aus der Vergangenheit angesprochen, die es auch schon in Deutschland gab, aber auch internationale Kampagnen, die möglicherweise dieser Gruppe zugeordnet werden. Im Februar gab es auch schon einmal eine Kampagne gegen Merz, in denen Merz eben offenbar als psychisch krank dargestellt wurde. Was sagen Sie denn, haben sich diese Desinformationskampagnen verändert? Also hat sich der Ton verschärft möglicherweise?
Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, diese Fakes werden ja sehr, sehr schnell entlarvt natürlich, aber das ist, glaube ich, eher zweitrangig. Also all diese Kampagnen setzen ja darauf, auf Wirkung. Also es geht nicht um Fakten, es geht darum, eine Wirkung zu verbreiten. Es sollen Emotionen gemacht werden. Es ist ja keine argumentative Auseinandersetzung. Es geht nur darum, bestimmte Emotionen hervorzurufen. Und Veränderungen sehe ich da jetzt nicht, außer was im Ausmaß angeht. Und also das Ausmaß wird natürlich größer. Der Ton wird schärfer gegenüber Deutschland. Das ist klar. Das hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass die russische Propaganda eine gewisse Hoffnung auf den US-Präsidenten hegt und dadurch dann neue Feindbilder braucht. Da bietet sich Deutschland dann natürlich auch an, aufgrund der Vergangenheit. Also Deutschland wird als Nazi-Deutschland dargestellt. Das gab es auch vor kurzem auch in einer relativ reichweitenstarken russischen Zeitung, das Bild von der Leyen in Form eines Hakenkreuzes, was da auch ziemlich viral gegangen ist in Propaganda. Man schießt sich jetzt auf Deutschland mehr ein, weil man immer noch hofft, dass Trump die Sache irgendwie für Russland drehen könnte. Aber das kann sich bei Trump natürlich auch sehr, sehr schnell ändern. Und da kann die russische Propaganda wieder zurück zu diesem typischen antiamerikanistischen Programm zurückkehren.
Läuft diese Propaganda eigentlich auch nach innen? Das heißt, werden solche falschen Videos und falschen Nachrichten auch im inländischen Fernsehen zum Beispiel gezeigt?
Also was diese einzelnen Meldungen jetzt angeht, das weiß ich nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das passt ja auch sehr gut ins Muster. Bei der russischen Seite geht es darum, Feindbilder zu verbreiten und Ressentiments zu bedienen. Also das Ziel ist es, auch Angst und Hass zu stiften. Und das ist das, was sowohl in der Inlands- als auch in der Auslandspropaganda, glaube ich, gibt. Und da gibt es große Schnittmengen in Hinsicht auf Doppeldenk, auf Verdrehung von Fakten, damit auch Täter-Opfer-Umkehr, natürlich Verschwörungsmythen und was ich gesagt habe, sei antiamerikanistische Erzählungen, Verschwörungserzählungen, die sind sowohl in der Inlandspropaganda als auch in der Auslandspropaganda zu finden.
Sie haben es vorhin in einer Ihrer Antworten schon mal so kurz erwähnt, Influencer, wie wichtig Influencer auch in dieser Maschinerie der Verbreitung von russischer Desinformation sind. In diesem Fall von Merz war es ja tatsächlich auch so, dass die Influencerin Alina Lipp diese Erzählung auf X weiterverbreitet hat. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie wichtig oder warum diese Influencer so wichtig sind für die Verbreitung?
Ja, das ist jetzt also bei dieser Operation so gewesen, dass die pro-russischen Influencer so wichtig geworden sind. Früher war das nicht so der Fall. Da wurden eher Bots eingesetzt, auch über alternative Medien oder die Doppelgängerkampagne wurden dann auch andere Methoden benutzt. Jetzt ist das neu, natürlich, dass die Influencer benutzt werden. Und was auch neu ist, dass vermeintliche Nachrichtenportale dann auch erstellt werden und mit KI-Inhalten bespielt werden. Dann der massive Einsatz von KI ist neu. Aber was die Influencer angeht, ist, glaube ich, deshalb wichtig, weil ihre Reichweite auch dazu benutzt. Also die Inhalte werden ja auf Englisch, Französisch und Deutsch produziert und verbreitet. Und die bereits bestehende Reichweite dieser Influencer wird dazu genutzt, um die noch weiter zu verbreiten. Also einige der Videos wurden ja millionenfach gesehen. Also insofern ist das, glaube ich, eine neue Dynamik entstanden. Aber das heißt nicht, dass es morgen auch andere Instrumente, andere Methoden geben kann. Jetzt greift man mehr auf Influencer zurück. Aber das kann sich auch durchaus auch wieder ändern.
Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage, also zum guten Schluss. Jetzt startet ja überall hier in Deutschland die Urlaubszeit, die Ferienzeit. Die Behörden und Institutionen sind nicht ganz so dick besetzt. Sehen Sie das, was wir so ein bisschen befürchten, dass jetzt im Sommerloch Storm 15-16, Sturm 15-16 zum Angriff bläst und es eine richtige Sommerloch-Aktion von denen geben wird?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Sorge durchaus berechtigt ist, aber dass die grundsätzlich berechtigt ist, nicht nur wegen des Sommerlochs. Zahlreiche Geheimdienste sprechen davon, dass die hybriden Angriffe auf Deutschland jetzt auch zunehmen werden. Und natürlich ist es auch ganz klar, dass das Ausmaß und die Qualität der Desinformation steigen werden durch den Einsatz der künstlichen Intelligenz. Ich kann mir wirklich sehr, sehr schwer vorstellen, dass die russische Propaganda da nachlässt. Das wird jetzt eher mehr und das, glaube ich, hat weniger mit dem Sommerloch zu tun. Und ich glaube, dass die künstliche Intelligenz der Propaganda sehr große Möglichkeiten bieten wird, günstig und effektiv ihre Narrative zu verbreiten. Und umso mehr, glaube ich, wird es darauf ankommen, dass wir an unserer Medienkompetenz arbeiten und diesem Bestreben, den Unterschied zwischen wahr und falsch, den die russische Propaganda zu verwischen versucht, da uns irgendwie widersetzen.
Mhm. Katja, noch Fragen?
Ich würde sagen, was wir daraus mitnehmen, ist, so die Gefahr eines Angriffs im Sommerloch ist eigentlich vielleicht nicht akut, aber wir sollten eigentlich grundsätzlich wachsam sein. Die Gefahr von hybriden Angriffen aus Russland nimmt nicht nur im Sommerloch zu, sondern besteht leider die ganze Zeit, nicht nur im Sommer.
Ja, und dass es offenbar inzwischen so einfach und billig ist, dass es auch gar nicht darauf ankommt, dass jede einzelne Falschmeldung wirklich schlüssig ist, sondern dass es die reine Masse macht. Erkenntnisse, die wir dem Gespräch mit Anton Himmelspach von der Internetplattform Decoda verdanken, der sich sehr gut auskennt in diesem Gestrüpp aus Propaganda und russischer Einflusspolitik. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Gespräch heute.
Danke auch. Tschüss.
Medien, cross und quer. Der Podcast.